Ihr Lieben, man kann es ja in unserer Zeit niemandem verdenken, wenn er sorgenvoll in die Zukunft blickt. Schlagworte wie Rechtsruck, Klimawandel, Migrantenfeindlichkeit, Krieg, Armut, Strafzölle sind allgegenwärtig. Und wenn wir unsere weltpolitische Lage angucken, dann ist sie so fragil wie schon lange nicht mehr. Wir haben Mächtige in dieser Welt, die scheinbar völlig außer Rand und Band geraten sind. Und der Mensch hat Angst. Das ist verständlich. Wo soll das alles noch hinführen? Hat hier irgendjemand noch irgendetwas unter Kontrolle? Oder bewegen wir uns geradewegs auf diese große, weltumspannende Katastrophe zu, wo die Menschen Angst davor haben und wo sie fürchten, dass ihnen alles genommen wird, was ihnen lieb und teuer ist? In unserem heutigen Predigttext, ihr habt es gerade eben gehört, sehen wir auf diesen Propheten Samuel. Und vielleicht hat sich Samuel zu seiner Zeit ähnliche Fragen gestellt. Vielleicht ging es ihm ähnlich wie den Menschen heute. Wie soll es mit dem Volk Israel weitergehen? Der Herrscher, der an der Macht ist, ist außer Rand und Band. Und wie soll es jetzt, was sind die nächsten Schritte? Was hat Gott vor? Wer hat die Kontrolle, wenn die Mächtigen außer Kontrolle geraten? Das Kapitel 16 schließt unsere Predigtserie über das erste Buch Samuel ab. Und anhand von drei Aspekten möchte ich mit euch zusammen heute Morgen diesen Text betrachten. Zum einen, Gott leitet. Ihr habt das in euren Gottesdienstblättern, die Verse 1 bis 5. Dann als zweiter Aspekt, Gott öffnet die Augen. Die Verse, jetzt muss ich selber nachgucken, 6 bis 13, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau. Und dann als letzten Punkt, den wir uns anschauen, Gott befähigt, die Verse 14 bis 23. Ich möchte zu Beginn noch einmal beten und dann schauen wir uns den Predigttext an. Herr Gott, danke, dass wir wissen dürfen, wir sind in deiner Hand. Unser Leben liegt in deiner Hand. Die ganze Welt liegt in deiner Hand. Das ganze Universum ist dir nicht verborgen und liegt in deiner Hand. Danke für diese Sicherheit. Wir spüren, dass ohne diese Sicherheit in dir alles unsicher ist. Vater, so rede du heute Morgen zu uns. Du siehst unsere Gedanken, du siehst unsere Sorgen, du siehst unsere Nöte, unsere Wünsche. Danke, dass wir vor dir offenbar sind wie ein aufgeschlagenes Buch. Und so wollen wir dich bitten, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und dass du sprichst. Erkläre uns selbst dein heiliges Wort. Danke, dass du das tust. Amen. Ihr Lieben, Gott leitet. Wenn wir die ersten Verse uns anschauen, dann muss man einfach zur Kenntnis nehmen, der Prophet Samuel leidet. Er leidet. Er tut sich schwer, Gottes Urteil über Saul zu akzeptieren. Und es erfüllt ihn mit großem Kummer, dass Gott Saul verworfen hat. Wenn man das hebräische Wort für Trauer, das Luther hier übersetzt hat, mit Trauer genauer anschaut, dann könnte man auch sagen, er hält Totenklage. Und wenn ihr mal in den Nachrichten gesehen habt, wie im arabischen Raum Totenklage gehalten wird, dann ist das für unsere Ohren etwas sehr Fremdes, ist sehr laut und sehr herzzerreißend. Und so hat Samuel über Saul getrauert. Samuel ist sich bewusst, dass jeder König, jeder Machthaber von Gott eingesetzt ist. Und so ist er in seinem tiefsten Inneren betrübt darüber, dass Saul von Gott als König, als untauglich angesehen wird. Wie soll es mit dem Volk Israel weitergehen? Ich weiß nicht, ob ihr es entdeckt habt, genau an dieser Stelle im Text, da ist nicht nur Trauer, da ist nicht nur Verzweiflung, nein, da ist auch Trost. Trost vom Herrn für seinen Propheten. Es ist so tröstlich zu sehen, dass Gott Samuel nicht verbietet, über Saul, diesen gefallenen Machthaber, zu trauern. Obwohl Gott kein Gefallen an diesem Mann hat, kommt da plötzlich nicht ein herrisches, jetzt ist aber Schluss mit deiner Gefühlsduselei, Saul ist unfähig. Nein, Gott versteht Samuel. Und in dieser Trauer, in diesem Verzweifeltsein begegnet Gott Samuel mit viel Liebe. Er teilt Samuel mit, warum er nun nach einer Trauerphase aufhören kann zu trauern um diesen König. Der heilige und allmächtige Gott hat sich einen neuen König für sein Volk ausersehen. Und er lässt Samuel damit nicht im Ungewissen über die Zeit nach Sauls Regentschaft, auch wenn er ihm noch nicht mitteilt, wer der neue König sein wird. Ihr habt es sicherlich bemerkt, Gott sagt Samuel nicht, David wird der nächste König sein. Er sagt ihm nur, aus Bethlehem soll der neue König kommen, aus dem Stamm Juda, und sein Vater heißt Isai. Mehr teilt er Samuel nicht mit. Und mit diesem hoffnungsspendenden Auftrag gibt Gott Samuel auch noch einen wichtigen Hinweis. Er sagt seinem Propheten mit seinem Auftrag, dass die Regentschaft des neuen Königs eine kraftvolle sein wird, eine beständige. Samuel soll sein Horn mit Öl füllen für die Salbung. Das Horn stammte sehr wahrscheinlich von einem Opfertier und erinnert daran, dass das Königtum Davids auf dem Opfer des Herrn Jesus Christus fußt. Und so wird die Salbung des neuen Königs eine völlig andere als bei Saul. Wenn ihr das nachlest, in 1. Samuel 10, Vers 1, könnt ihr nachlesen, dort steht, dass Samuel Saul aus einer Flasche oder aus einem Krug damals salbte. Ein Sinnbild für Zerbrechlichkeit, für Vergänglichkeit. Nun, die Salbung Davids, des neuen Königs, erfolgt aus einem Horn. Ein Sinnbild für Kraft und für Beständigkeit. Auch wenn diese symbolhaften Hinweise Samuel wahrscheinlich noch nicht klar waren, dass damit auf Jesus Christus hingewiesen wird, so können wir in diesem Text doch ganz deutlich erkennen, wie diese alttestamentliche Begebenheit auf das künftige Königtum unseres Herrn Jesus Christus hinweist. Wie wunderbar Gott doch schon früh zu diesem Zeitpunkt die Weichen stellt, um mit seinen ewigen Plänen zum Ziel zu kommen. Gott leitet Samuel aus seiner Trauer heraus, er gibt seinem Volk eine neue Perspektive und er schafft zugleich die Voraussetzung für das Kommen seines Sohnes. Im Lobgesang des Zacharias in Lukas 1 lesen wir: Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause David, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Nun erfüllt diese hoffnungsspendende Nachricht, dieser Auftrag, Samuel mit Freude und Zuversicht? Nein, ganz im Gegenteil, es packt ihn die schiere Angst. Er soll jemanden, den er noch nicht einmal beim Namen kennt, zum König salben, obwohl der aktuelle Machthaber noch regiert. Wenn das rauskommt, dann ist das Hochverrat. Das Todesurteil für jeden, der es wagt, sich so gegen den König zu stellen. Und wir können es fast körperlich spüren, wie sich alles in Samuel dagegen sträubt, jetzt loszulaufen und einen neuen König zu salben. Aber ihr Lieben, auch hier begegnet Gott Samuel liebevoll. Er kennt die Gefühle seines Propheten. Und er gibt ihm eine sehr pragmatische Lösung an die Hand für das Problem. Weil Gott den Namen und die Identität seines neuen Königs, den er ausgewählt hat, noch nicht öffentlich bekannt geben will, sagt er zu Samuel, nimm eine Kuh und opfere dort. Und das kannst du den Menschen dort auch sagen, dass das der Grund ist, warum du kommst. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ja, warum will denn Gott nicht, dass David bekannt wird als neuer König? Nun, denken wir diesen Gedanken mal zu Ende. Wenn Gott das getan hätte zur Zeit, als Saul noch Machthaber war, dann hätte er David von Anfang an in die Rebellion geschickt. Es wäre ein Machtkampf geworden zwischen Saul und David, bis David den Thron besteigt. Und so sorgt er für David in seiner Obhut, dass David nicht in diesen Zwist hineingeleitet wird. Und Samuel? Nun, Samuel hat einen Grund, den er angeben kann, und er wird es auch tun, opfern, aber er muss nicht lügen. Er muss nicht die Unwahrheit sagen. Und so erlebt Samuel in seiner Trauer, dass Gott ihn aus der Trauer, aus der Angst herausleitet, die Seele des Propheten zur Ruhe bringt und ihm Wege zeigt, die er, der Prophet, getrost gehen kann. Wie ist das bei dir? Hängst du auch manchmal den Dingen oder deinen eigenen Plänen traurig nach, weil du nicht verstehst, wie Gott dich führt? Hast du Angst vor der Zukunft, weil das, was du dir überlegt hast, nicht so klappt? Denn das, was du dir überlegt hattest, was du dir vorgenommen hast, das klang doch so gut, das war doch so richtig in deinen Augen. Wieso macht Gott dir einen Strich durch die Rechnung? Egal, ob es deine Lebensplanung ist, deine Karrierepläne, die Partnerwahl oder die Entscheidung einer großen Investition, wenn es nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast, was passiert dann in dir? Bist du dann enttäuscht? Bist du traurig? Hast vielleicht Angst vor dem nächsten Schritt? Und fragst dich, wie soll es jetzt weitergehen? Samuel war schon bewusst, ihr Lieben, dass Saul nicht im Sinne Gottes handelte. Aber tief in ihm drin, innerlich, war Samuel schon bereit, diesen König weiter als Regent für das Volk Israel zu sehen. Woran können wir das erkennen? Nun, wir können das erkennen in dem Kapitel 15, die Verse 30, 31, wo Saul zu ihm sagt, Samuel, komm mit mir, komm, ich möchte doch mit dir zusammen deinem Gott opfern. Und erst hat Samuel gesagt, nein, ich gehe nicht mit dir. Und am Ende geht er doch mit ihm, hat Mitleid mit ihm, möchte ihn nicht bloßstellen. Also wir merken diesen Zwiespalt in Samuel. Wenn du deine eigenen Pläne genau anschaust für dein Leben, dann ist dir vielleicht auch manchmal bewusst, dass das, was du dir vorgenommen hast, nicht so mit Gott abgestimmt war, nicht geprüft war, was Gott eigentlich sagt in seinem Wort dazu. Aber so verkehrt war es ja nun auch nicht, was du dir vorgenommen hast. Der Herr wird schon die ein oder andere kleine Kursabweichung tolerieren, denkst du dir vielleicht. In unserem Bibeltext können wir erkennen, dass der heilige Gott genau dies nicht tut. Er toleriert es nicht. Er ist heilig. Und du und ich, wir alle miteinander, wir sollen es auch sein. heilig sein. Und deshalb greift Gott in unser Leben ein. Bei Samuel hat er eingegriffen für sein Volk. Und bei uns, ihm sei Dank dafür, tut er heute noch genau das Gleiche. Dein Leben und dein Lebensweg ist ihm nicht egal. Jesaja 48, Vers 17 lesen wir, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Ich möchte dich, ich möchte mich, uns ermutigen, uns ganz unter die Leitung des allmächtigen Gottes zu stellen. Ohne Ausnahme. Er versteht deine Gefühle und deine Sorgen und deine Nöte. Er versteht unsere Sehnsüchte. Aber so wie er Samuel gnädiglich geleitet hat, so wird er auch dich und mich leiten, wenn wir bereit sind, ihm gehorsam zu folgen und uns leiten zu lassen. Aber wie können wir Gottes Stimme für unser Leben hören? Ich stelle mir manchmal die Frage und ich höre sie auch ganz oft, ja, wie erkenne ich denn Gottes Willen? Nun, ich möchte euch praktische Tipps geben, wie wir das hinbekommen können. Wie können wir Gottes Willen erkennen, damit wir seine Leitung für unser Leben wahrnehmen können? Nun, im stillen Verweilen vor Gott, im Gebet, in der Anbetung seiner Heiligkeit, im Lesen und Hinschauen auf sein Wort, im Hinhorchen auf ihn und in der Gemeinschaft mit anderen Jesus-Nachfolgern. Nimm dir Zeit dafür, damit Gott mit dir reden kann, denn er möchte dich gnädiglich führen. Ein zweites, Gott öffnet die Augen, die Verse 6 bis 13. Ich möchte Samuel oder hätte Samuel gern einmal gefragt, wie es ihm mit diesem Auftrag Gottes ergangen ist. Wie hat er sich wohl gefühlt? Von Gott auf eine Geheimmission zu einer ihm unbekannten Familie in ein unbedeutendes Dorf gesandt mit dem Auftrag, eine ihm fremde Person zu finden, die der zukünftige König Israels werden soll. Und dazu darf noch niemand erfahren, warum Samuel diese Person überhaupt salbt. Selbst der von Gott auserwählte junge Mann erfährt nicht, warum und wozu der Prophet ausgerechnet ihn im Beisein seiner ganzen Familie herauspickt und unter den besonderen Segen Gottes stellt. Das ist schon eine außergewöhnliche Situation und ein sehr sonderbarer Auftrag, nicht wahr? Samuel hat keine Ahnung, wen Gott da in der Familie des Isai auserkoren hat. Und so beginnt er mit seinem frühzeitlichen Königscasting auf Basis der Erfahrung, die er hat. Saul, so berichtet uns die Bibel, nun, Saul war eine auffällige Erscheinung. Er war ein Kopf größer als jeder im Volk Israel. Jeder im Volk Israel. Und das waren zur damaligen Zeit, bestand das Volk Israel so rund aus 2 Millionen Menschen. Saul war beeindruckend als Person und als Erscheinung und so beeindruckend, dass das Volk spontan jubelte, als Samuel Saul dem Volk Israel als König vorstellte. Also was soll Samuel tun? Und was tut Samuel, als Isai seinen erstgeborenen Sohn Eliab ihm vorstellt? Nun, er sucht einen neuen Saul. Beeindruckendes Äußeres. Und einen überzeugenden Auftritt, das darf man doch wohl von einem neuen König für das Volk Israel erwarten, oder? So sollte der doch eigentlich aussehen. Genau danach sucht Samuel. Aber ihr Lieben, Gott hat eine Lektion für seinen treuen Propheten bereit. Wir haben es schon gelesen im Predigtext. 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Samuel blickt auf die Oberfläche, auf das Offensichtliche. Gott sieht tief hinein in das Innere des Menschen. Er sieht die Herzenshaltung. Gott lässt sich auch nicht täuschen von äußerlicher Frömmigkeit oder von der religiösen Weihe durch Samuel für die anwesenden Menschen. Nein, der heilige Gott will einzig und allein ein ehrfürchtiges und ihm ergebenes Herz. Isai lässt einen Sohn nach dem anderen an Samuel vorbeiziehen, aber jedes Mal schüttelt Samuel den Kopf und teilt Isai mit: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Er hat wahrscheinlich begriffen, dass Gott für den neuen König Israels ein anderes Modell ausgesucht hat, als es bisher an der Regierung war. Ein Mann, dessen Herzenshaltung den Vorstellungen des heiligen Gottes entspricht. Und wie viel Wert Gott auf diesen Aspekt, diese Herzenshaltung, diese Eigenschaft legt, können wir immer wieder in der Heiligen Schrift erkennen. In Joel 2, die Verse 12 und 13 lesen wir dazu: Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißt eure Bankauszüge. Nein, eure Herzen und nicht eure Kleider. Und kehrt um zu eurem Gott, dem Herrn. Und so bleibt Samuel am Ende nur die Frage an Isai: War's das? Oder hast du nur einen? Waren das alle deine Söhne? Einen habe ich noch. Einer ist da noch. Der Jüngste, der ist mit einem Nebenjob beschäftigt. Er hütet das Kleinvieh. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, noch nicht einmal der Name des Sohnes kommt dem Vater über die Lippen. So unbedeutend, so nebensächlich ist die Stellung Davids in der Rangfolge seiner Familie. David bildet insoweit einen großen Kontrast sowohl zu Samuel als auch zu Saul. Um David hat nämlich niemand gebeten. Samuel, ihr erinnert euch, war erbeten von seiner Mutter Hannah. Saul war vom Volk gefordert und erbeten. Nein, David, um den hatte niemand gebeten. Er war sogar vergessen. Er war nicht dabei, als sein Vater seine Söhne antreten ließ. Der niederländische Bibelkommentator Gerde Conning sagt zu diesem Textabschnitt: Niemand denkt an ihn, an David. Nur Gott denkt an ihn. David ist seine Wahl. Das steht im Gegensatz zur Art und Weise, wie Saul König geworden ist. Saul war die Wahl des Volkes. Saul entspricht ihrer Suche nach der eigenen Ehre. David wird der Ehre Gottes entsprechen. So steht nun David vor Samuel, zu dem Gott ein volles Ja hat und für den gilt: Auf, salbe ihn, denn er ist's. Ihr Lieben, wie viele Parallelen können wir zwischen Jesus Christus und David erkennen? Und David ist ja nur ein Schatten, ein Vorgeschmack von Jesus. Gott erwählt sich das Schwache, Unbedeutende, das von Menschen verachtet und übersehen ist. In unserem Text hier im Alten Testament ein junger Viehhirte, der Letzte in der Rangordnung seiner Familie in Bethlehem. Und dort im Neuen Testament der Sohn Gottes, eingeboren in eine Familie eines Zimmermanns aus Nazareth, ohne Prunk und Pracht. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jesaja 53, die Verse 2 und 3a. Jesus Christus war und ist alles andere als der von menschlicher Natur aus gesehen ersehnte König. Er verkörpert aus dem Blickwinkel dieser gefallenen Welt weder Stärke noch Überlegenheit oder Macht. Vielmehr waren und sind die Menschen bis heute der Meinung, dass mit so einem Schwächling kein Kampf zu gewinnen ist. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, was er selbst vorbringen kann, und verlässt sich auf die, die scheinbar über Macht verfügen, auch wenn sie letztlich alle scheitern. Sie werden alle scheitern. Gott, ihr Lieben, sieht auf das Herz. Hier ein junger, unerfahrener Mann, der aber gehorsam Gott diente und ehrfürchtig Gott vertraute. Wir lesen das in 1. König 15,5. Weil David getan hatte, was dem Herrn wohlgefiel und nicht gewichen war von allem, was er ihm gebot, sein Leben lang, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Die Bibel ist da ganz genau, sie übersät nichts. Auf der einen Seite David, auf der anderen Seite Jesus, wo Gott über den Heiligen, wo der Heilige Gott selbst sagt, denn er fing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. 2. Petrus 1, Vers 17. Nun, der Heilige Gott möchte Menschen, die ihn von ganzem Herzen lieben, mit ihrer ganzen Kraft ihm gehorsam sind. Gehört dein Herz ganz diesem heiligen Gott? Liebst du Jesus Christus mit all deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken? Oder gibst du dich mit ein bisschen oberflächlicher Frömmigkeit zufrieden? Oberflächlich betrachtet bist du ja deutlich frommer als die meisten Menschen um dich herum, nicht wahr? Schließlich sitzt du heute Morgen ja hier im Gottesdienst. Das tun viele nicht. Die sind beim Joggen oder liegen noch in den Federn. Aber wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie gehst du mit Sünde in deinem Leben um? Mit Neid, mit Eifersucht, Habgier, mangelnder Vergebungsbereitschaft, sexueller Unmoral oder Streitsucht? Erkennst du oder willst du überhaupt erkennen, wo dein Wesen noch nicht dem Wesen Jesu entspricht? Damit du, damit ich erkennen können, wirklich erkennen können, muss Gott uns die Augen öffnen. So wie Samuel darauf angewiesen war, dass Gott ihm die Augen für den neuen König Israels öffnete und ihm den Blick über das Vordergründige hinweg leitete, so sind auch wir wieder, immer wieder darauf angewiesen, dass Gott uns die Augen öffnet. Nämlich auf das, wer er ist und was sein Wille für unser Leben bedeutet. Ohne Gottes Wirken im Herzen eines Menschen wird niemand zum wahren Glauben an den echten König kommen. Der Herr muss dir, wenn du Jesus Christus noch nicht als deinen König anerkannt hast, die Augen öffnen, damit du erkennen kannst, welch eine Liebestat dort am Kreuz auf Golgatha für dich vollbracht worden ist. Und er muss uns allen, die wir schon lange Jesus Christus nachfolgen, immer wieder die Augen öffnen, damit wir Sünde in unserem Leben erkennen, Buße tun und bereit sind, uns davon abzuwenden, also eine echte Umkehr immer wieder hin zu Jesus zu vollbringen, weg von unseren falschen Wegen. Und deswegen muss ich dich fragen heute, hast du den richtigen König ausgesucht? Oder siehst du immer noch auf das, was dir direkt vor Augen steht? Wie kann Gott unsere Augen öffnen? Ihr ahnt es, ihr habt es schon einmal gehört. Aber ich sage es euch nochmal. Im stillen Verweilen vor Gott, im Gebet, in Anbetung, im Lesen und im Hinschauen auf sein Wort, im Hinhorchen auf sein Reden, auf ihn und in der Gemeinschaft mit anderen Jesus-Nachfolgern. Nimm dir Zeit dafür. Ein drittes und letztes, die Verse 14 bis 23. Gott befähigt. Ihr Lieben, allein diese Verse sind so reich, Gottes Wort ist so reich, das wäre eine eigene Predigt. Das tue ich euch jetzt nicht an um 10.04 Uhr, jeden Aspekt dieses Abschnittes noch zu behandeln. Aber ich möchte zwei Dinge herausgreifen, die mir persönlich wichtig geworden sind. Zum einen die lebensnotwendige Verbindung zu diesem allmächtigen Gott. Und zum zweiten die Befähigung durch Gottes Geist. Der erste Aspekt. Wir lesen in Vers 13, dass mit der Salbung Gottes Geist mit David war. Gott begleitete diesen jungen Mann von diesem Moment an auf Schritt und Tritt und ließ gelingen, was immer auch David anpackte. Und gleichzeitig verließ Gottes Geist den noch amtierenden König Saul. Und noch einmal lasse ich den niederländischen Bibelkommentator Gerde Conning zu Wort kommen. Der sagt zu diesem Abschnitt: Wenn der Geist des Herrn von Saul weicht und ein böser Geist des Herrn ihm Angst einjagt, heißt das nicht, dass Saul erst ein Gläubiger war und es danach nicht mehr war. Saul ist nie ein Gläubiger gewesen. Es geht auch nicht um die Innewohnung des Heiligen Geistes. Saul ist der gesalbte König und als solcher ist Gott mit ihm gewesen. Saul hat Gott so oft abgewiesen, dass jetzt der Augenblick kommt, in dem Gott für ihn nichts mehr tun kann, ihm nicht mehr helfen kann. Da Saul Gott verworfen hat, zieht sich Gott von Saul zurück. Das Vakuum, welches die fehlende Anwesenheit Gottes in seinem Leben hinterließ, wurde von anderen Mächten gefüllt. Er wurde immer jähzorniger und unfähiger, das schwierige Amt des Königs über ein halsstarriges Volk auszuführen. Zerfressen von Eifersucht gegen David und dem Bestreben, unbedingt an einer Macht zu bleiben, die er letztlich nicht festhalten konnte, hat sich Saul schließlich selbst umgebracht. Was für ein tragisches Ende. Welch dramatische Folgen es hat, wenn Gott sich von einem Menschen zurückzieht, können wir nicht nur an Saul beobachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann kaum noch Nachrichten sehen. Es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich, was uns jeden Tag präsentiert wird. Und in unserer Zeit sehen und hören wir tagtäglich, wie verloren und orientierungslos Menschen sind, die versuchen, ohne Verbindung zu diesem lebendigen Gott ihr Leben zu meistern. Die Abwesenheit Gottes in unserer Zeit hat negativen Einfluss auf alle Bereiche der menschlichen Existenz. Im Miteinander, im Umgang mit sich selbst, in der Politik, in gesellschaftlichen Werten und im Umgang mit der Schöpfung. Was aus dem Menschen wird und wo er steht, beschreibt Römer 8, die Verse 5 bis 9. Lest das mal in einer stillen Minute. Da ist es sehr treffend beschrieben, wer der Mensch ist, wenn er versucht, ohne Gott zu leben. Ohne Verbindung, ohne diese lebendige Verbindung zu Gott, gelingt letztendlich nichts. Auch wenn nach menschlichen Maßstäben zunächst alles in Ordnung zu sein scheint. Und darum bitte ich dich inständig, ich muss dich inständig bitten, verwirf Gott nicht und hör auf seine Stimme, die um dein Herz wirbt. Du brauchst diese Verbindung. Und wenn du sie noch nicht hast, dann suche sie. Ansonsten bist du verloren. Ein zweiter Aspekt noch, die Befähigung durch Gottes Geist. Wir erinnern uns, Gott hat sich einen jungen Mann als zukünftigen König auserkoren, der von Regierungsgeschäften und der politischen Bühne überhaupt keine Ahnung hat. David war wohl 20 Jahre alt, als Samuel ihn salbte, und er verbrachte seine Zeit damit, für den Vater auf was aufzupassen? Aufs Kleinvieh. Hä? Wie kann denn so jemand gut und weise über ein Volk regieren wie das Volk Israel und sich gegen seine Widersacher behaupten? Wie soll das denn gehen? Nun, Gott sorgte dafür, dass David am Königshof in unmittelbarer Nähe zum amtierenden König Saul eine Ausbildung bekam. Gottes Geist befähigte diesen jungen Mann so sehr, dass sich das rumsprach. Weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber wir haben es vorhin gelesen. David galt trotz seiner Jugend, ungefähr 20 Jahre alt, als tapferer Held, als Kriegsmann, als weise und verständig und musikalisch begabt, und hübsch war er auch noch. Erstaunliche Eigenschaften für jemanden, der als Viehhirte seine Tage verbrachte, aufgrund seines Alters noch gar keine Kriegserfahrung haben konnte und hinsichtlich seines Alters und seiner Lebenserfahrung klar im Nachteil war, allen gegenüber denjenigen, die viel älter waren als er. Gottes Geist war mit David. Der Allmächtige selbst sorgte dafür, dass die Weichen für die Regentschaft Davids gestellt wurden. Dass er aufgrund der besonderen Nähe zu Saul sehen, hören und erleben konnte, was ein König so tut und was er lieber bleiben lassen sollte. Wir können erkennen, Gott erwählt das Schwache und Unscheinbare. Aber er befähigt auch für die Aufgaben, die er einem Menschen zumutet. Dieses göttliche Prinzip sehen wir in der Bibel immer wieder. Josef war nicht in der Lage, sich gegen seine bösen Brüder überhaupt nur ansatzweise zu wehren. Und so fand er sich verschleppt am ägyptischen Königshof wieder. Aber Gott war mit ihm und machte ihn zur zweitmächtigsten Person am Hofe. Mose fühlte sich völlig unfähig für die Führungsrolle, die Gott ihm zugedacht hatte. Aber Gott war mit ihm und schenkte ihm Gelingen. Daniel und seine drei Freunde gerieten in babylonische Gefangenschaft, wurden Intrigen und Verleumdungen ausgesetzt. Sie wurden gegrillt im Feuerofen. Aber Gott war mit ihnen und so stiegen sie in mächtige Positionen auf, obwohl sie eigentlich Fremde waren und Gefangene in einem fremden Land. Und erst die Jünger Jesu. Alles einfache Männer, die keiner von uns hier sich wahrscheinlich für Führungspositionen ausgesucht hätte. Jeder von ihnen hatte seine Schwächen und ist mehr als einmal an diesen Schwächen gescheitert. Herzliche Grüße von Petrus. Aber Gott war mit ihnen und machte sie zu den mutigsten Verkündigern des Evangeliums. Wenn wir darauf Acht haben, dass unser Herz ganz auf Jesus Christus ausgerichtet ist und wir danach trachten, ihn in unserem Leben an die allererste Stelle zu stellen, dann bin ich ganz sicher, dass Gottes Geist uns zu jedem guten Werk befähigen wird. Hebräer 13, die Verse 20, 21. Der Gott des Friedens aber, wir lesen das immer als Segen, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Wir alle brauchen die lebensnotwendige Verbindung zu diesem Gott. Sonst sind wir verloren und bleiben in uns selbst tot. Nur eine echte Herzensverbindung zu Gott befähigt uns zum Leben. Hast du diese Herzensverbindung zu Gott? Oder bist du der Meinung, dass du dein Leben auch ganz gut ohne Gott meistern kannst? Erkennst du, wie Gott dir Fähigkeiten schenkt oder geschenkt hat, die dich zu einem Leben befähigen, das ihn ehrt? Oder haderst du immer noch damit, dass in deinen Augen alle anderen immer viel besser sind als du? Wie kannst du diese Verbindung zu Gott bekommen? Und wie kannst du erkennen, dass Gott dich wunderbar ausgestattet und wunderbar befähigt hat? Ja, ich erwähne es noch einmal. Im stillen Verweilen vor Gott, in Anbetung, im Lesen und Hinschauen auf sein Wort, im Hinhorchen auf ihn und in der Gemeinschaft mit anderen Jesus-Nachfolgern. Oder lasst es mich noch anders ausdrücken. Mit anderen Worten, indem du Jesus Christus als den König für dein Leben anerkennst und ihn regieren lässt, nicht nur duldest. Liebe Geschwister, egal was um uns herum geschieht, wir dürfen sicher sein, der allmächtige Gott und ewige König regiert, auch in unseren Tagen, jetzt, gerade, hier. Nichts entgleitet seiner Kontrolle. Er leitet alle Mächte dieser Welt, öffnet seinen Kindern die Augen, damit sie erkennen, was sein Wille ist und befähigt uns zu jedem guten Werk, wenn wir ihn lassen. Und so können wir getrost in dieser Zeit leben, die außer Rand und Band ist und den Menschen um uns herum zeigen, dass es jemanden gibt, der alles unter Kontrolle hat. Der lebendige Gott ist das. Und wir sind gut beraten, an ihn zu glauben. Deswegen möchte ich noch zum Abschluss beten. Großer Gott, danke, dass du alles in Händen hältst. Dass nicht ein kleinstes Ding dir aus der Kontrolle gerät. Du bist nicht überrascht, was passiert. Du musst keinen Plan B entwerfen. Du musst deine Pläne nicht über den Haufen werfen, weil der Mensch so böse ist. Nein, du weißt das alles. Und du hast vor Grundlegung der Welt schon gewusst, wie alles laufen wird. Einschließlich unserer kleinen Leben hier. Du kennst uns. Und wir staunen darüber, dass du uns so liebst, dass du für uns in Jesus Christus ans Kreuz gegangen bist. Du wusstest, dass wir dir nicht begegnen können. Deswegen bist du in Jesus Mensch geworden, bist uns auf Augenhöhe begegnet und hast dein Blut vergossen, damit unsere Schuld getilgt ist und damit die Tür offen ist dass wir dir begegnen können. Welch eine Lebensperspektive. Vergib du uns, wo wir nur auf das sehen, was wir vor Augen haben, auf den nächsten Tag, auf die geplatzten Träume, auf die Sorgen und Nöte, die wir haben. Herr, lass du uns doch Menschen sein, die auf dich sehen und die fröhlich sind, weil wir in dir ewiges Leben haben und wissen, das Beste kommt noch. Herr, lass du uns diese frohe Botschaft hinaustragen. Wir haben so viele Menschen um uns herum, die nicht ein- und auswissen. Vergib du uns unser Zögern und Zaudern und unsere Menschenfurcht und mach du uns zu befähigten Jüngern, die das weitererzählen, was uns Frieden gibt, die Liebe deines Sohnes. Danke, dass wir in deinem Wort immer wieder ermutigt werden. Wir geben dir die Ehre dafür. Amen.